Freunde, die Freiplatzsaison steht an und da braucht es natürlich etwas Vorbereitung. Nicht, dass die defensive Caruso-Interpretation plötzlich scheitert oder wir uns dumm verletzen. Am besten trainieren wir dafür den ganzen Körper und das funktioniert hervorragend mit Skill-Yoga. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe Skill-Yoga vor 2 Jahren für mich entdeckt und bin seither mehrmals die Woche auf der Matte. Einerseits, weil es Spaß macht, andererseits, weil ich eigentlich jederzeit spontan trainieren kann. Vor der Arbeit, nach dem Podcast und dazu kommt das berühmte Körpergefühl. Ich bin beweglicher geworden. Sogar komme ich jetzt mit den Handflächen aus dem Stand relativ problemlos auf den Boden, ohne die Knie abzuwinkeln. Und da fehlt eigentlich nur noch der Dank, weil beides war früher eigentlich ähnlich wahrscheinlich. Eventuell klappt es sogar, denn Skill-Yoga ist explizit auf SportlerInnen zugeschnitten. Ihr könnt Basketball sogar als Hauptsport angeben, für den ihr trainieren wollt. Dazu gebt ihr an, ob es euch eher um Mobilität geht, ob ihr Kraft aufbauen wollt, Skills lernen wollt. Ihr gebt außerdem euer Yoga-Level an. Und auf diesen Parametern basierend gibt euch dann Skill-Yoga euer erstes Workout-Programm mit an die Hand. Passt dann natürlich ähnlich gut wie ein Outlet-Pass von Lonzo auf Zach LaVine. Ihr könnt euch auspowern, ihr könnt aber auch Yoga zum Cooldown nach dem Freiplatz verwenden. Für alles gibt es das passende Workout. Und dazu gibt es den Meditationscoach für die innere Ruhe, dass die Freiwürfe beim nächsten Spiel dann vielleicht sitzen als Stunde DeMar höchstpersönlich an der Linie. Und mir hat Skill-Yoga genau deshalb einen ziemlich einfachen Einstieg ins Yoga gegeben. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt mit Skill-Yoga zusammenarbeiten und ihr eine ziemlich coole Gelegenheit habt.
Ladet euch die Skill-Yoga-App runter oder besucht skill-yoga.com, meldet euch an und gebt bei der Abo-Auswahl den Code Korbjäger mit
AE.
Sehr richtig, ein. Schon bekommt ihr 50% Rabatt auf das Jahresabo. Ein ganzes Jahr Yoga für 37 Euro. Ähnlich schwer zu schlagen wie die Suns diese Saison.
Probiert's aus. Ich kann's wirklich nur empfehlen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, so mitten in den Playoffs. Und das obwohl, also ich meine ganz ehrlich, ich hätte dann letzte Woche auch sagen können, nee Freunde, das machen wir nicht mehr, weil meine Billy-Hoyle-These ist schon mal im Arsch. Bulls haben Spiel 1 verloren, aber das ist ja auch der Grund, weshalb die Expertise, dein Großteil der Expertise, sagen wir es mal so, am anderen Ende der Leitung sitzt. Und das ist halt auch wie jedes Jahr, wie jede Woche, der während der Playoffs noch ein kleines Stück unausgeschlafenere.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ja, wir reden natürlich heute über die Playoffs, ist ja klar, aber wir reden natürlich vor allem auch darüber, was uns aufgefallen ist. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was mit Basketball nichts zu tun hat?
Sag an.
Du weißt es nicht, weil ich habe es ja noch nicht gesagt und du kannst meine Gedanken nicht lesen, hoffe ich zumindest.
Manchmal schon.
Manchmal schon.
Zach LaVine.
So ähnlich. Ja. Auf jeden Fall, jetzt, wenn man die Spiele wieder mehr live schaut, springst du natürlich nicht. Die Auszeiten werden nicht rausgeschnitten, die Halbzeit werden nicht rausgeschnitten. Und ich finde es ja schon ganz geil, was du die NBA, ich meine, riesen Mediending, eine der professionellsten Ligen überhaupt mit Social Media Auftritten, mit allem Möglichen. Ich würde auch sagen, der Style-Faktor und berühmte Swag-Faktor ist sehr hoch in der Liga. Und dann ist Halbzeit, ja? Playoffs.
Ja.
Und dann siehst du so, wie Jungs und Mädels mit ihren Hunden spielen auf dem Parkett, wie Damen und Herren mittleren Alters irgendwelche Teller balancieren und das ist sicherlich alles gar nicht so einfach. Ich will es gar nicht.
Ist das Red Panda Slander von dir?
Nein, so ähnlich. Es ist kein Slander, aber ich muss immer wieder schmunzeln, wenn du so diese Showmaschinerie hast und dann halt irgendwie diese Einlagen zur Halbzeit. Macht's aber auch irgendwie sympathisch, finde ich.
Ja, ich finde auch gerade die regionalen Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in Memphis haben auch die Cheerleader eine Tanzroutine zu Hit a Motherfucker von 36 Mafia, was ich schon. Das finde ich schon kernsympathisch, muss ich sagen.
Habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall Shoutout verdient. Ja. Ja.
Der Song ist verboten in vielen Clubs, weil die Leute zu sehr ausgerastet sind. Aber in Memphis, da ist man halt stolz auf seine, sagen wir mal, den wichtigsten Lokalimport, 36 Mafia. Wichtiger als Elvis, wichtiger als alles andere.
Viel wichtiger als Elvis. Wer ist Elvis?
Eben.
36 Mafia.
Eben.
Also, von daher, und ne?
Mafia. Ja.
So, support your local Hip-Hop-Group,
ja,
und so. Von daher machen sie es schon richtig in Memphis. Sie machen vieles richtig in Memphis. In Spiel 1 nicht so viel. Geile Überleitung. Sprechen wir natürlich später drüber. Auf jeden Fall, das wollte ich ganz kurz loswerden. Ansonsten, wie gesagt, wir sprechen einfach mal so über jede einzelne Serie oder gehen es mal so ein bisschen durch, was uns jeweils so aufgefallen ist. Es kann sein, dass mal weniger aufgefallen ist, weil wir natürlich beide nicht dazu kommen, alles zu gucken. Vor allem meinerseits
gibt es auch eine Serie, ich habe dir ja schon geschrieben, ist, als hätte sie Freddy Krueger höchstpersönlich en Detail auf eine Schiefertafel gekratzt. Hawks gegen Heat.
Für mich ist das echt der Max Marp Bowl.
Ja, schon, gell? Ja. Es ist unfassbar, diese Serie. Ich war selten so heiß auf 4 bis 4,5 Spiele. Und deshalb, ich habe aber, ja, wir sind ja sehr professionell hier unterwegs in diesem kleinen Podcast-Format. Ich habe reingeguckt. Nicht alles, ne, aber ein bisschen was habe ich dann doch angeschaut. Vor allem, nachdem ich gesehen habe, dass Trae Young nicht viel lief, habe ich natürlich, aber ne, egal. Auf jeden Fall sprechen wir darüber. Bevor wir reingehen, aber natürlich erstmal ein Shoutout. Ein Award ist vergeben. Der Defensive Player of the Year. Und ich habe, über Ostern war ich unterwegs in Österreich und habe bis dahin die Partyglocken im Hause Frerks läuten hören. Der schlaue Marcus Smart, Defensive Player of the Year. Wie viel Sektkorken, Rotkäppchen oder fürs Metternich sind geknallt in Hamburg?
Du hast ja einen Geschmack. Nee, ich wollte mir eigentlich eine Dose Faxe öffnen, aber die ist ja einfach immer noch nicht da. Das ist halt schon bitter.
Die haben in München gerade mit der Post so ein bisschen Probleme.
Ja, ich glaube auch, dass das Problem ist.
Dass da Sachen mal verloren gehen.
Ja, ja. Nee, ich habe mich schon gefreut. Ja,
übrigens, ganz kurz, stimmt nicht. Nicht, dass die Münchner Post sich gleich beschwert, stimmt nicht. Also ich habe sie einfach noch nicht abgeschickt. Aber.
Ja, ja, du wartest einfach noch, bis du noch ein paar weitere Wetten verlierst, damit es sich richtig lohnt, dann auch
Porto
zu bezahlen. Ne?
Ja. Eben, dass ich dann nicht jede Woche ein Paket Richtung Hamburg schicken muss.
Ja. Ja, da kann man schon mal ein paar Jahre damit warten. Also
der Nachhaltigkeitsgedanke sollte man über irgendwie Playoff-Euphorie nicht vergessen, ne?
Ja, absolut. Ist es für dich ein kontroverses Ding, oder ist es grundsätzlich für dich cool, dass es mal wieder ein Guard geschafft hat? Das ist ja, also wurde ja auch relativ selbst von Smart selbst vor einer Weile noch gesagt, so wenn man nicht Gary Payton heißt, dann kann man als Guard den Award nicht gewinnen. Jetzt hat ihm Gary Payton den Award dann auch übergeben, was ja irgendwie auch eine ganz coole Sache ist, weil das ja, ich glaube, dann 96 war es ja, glaube ich, also schon ein paar Tage her. Wie stehst du grundsätzlich dazu? Findest du, das ist in der modernen NBA quasi, ist es möglich für einen Guard der wichtigste Verteidiger zu sein? Geht es mehr darum, den besten Verteidiger zu küren? Wie stehst du da grundsätzlich dazu?
Also ich bin ja grundsätzlich ein Freund, Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten und nicht zu sagen, ja okay, der Big Man ist halt sozusagen die Defense, beziehungsweise kann insgesamt grundsätzlich schon mal einen größeren defensiven Einfluss nehmen und deshalb muss es ein Big Man sein. Und ein Guard kann gar nicht, selbst der beste Guard-Verteidiger kann nicht an einen guten Big Man-Verteidiger rankommen, so ungefähr. Also ich glaube, da kann man irgendwie andere Nuancen noch finden. Und zumal ich eigentlich schon denke, dass man ja auch den einzelnen Kontext sich anschauen muss. Also wie funktioniert so eine Defense? Welchen Einfluss hat dann dieser Guard? Beziehungsweise trägt der Guard, ich meine, da haben wir auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal drüber gesprochen, trägt der Guard selber auch durch die Art und Weise, wie er verteidigt, zur Rim Protection in Anführungszeichen bei. Ja. Wie wichtig, du hast ja auch schon angesprochen, als du deinen Case für Marcus Smart gemacht hast, ist die Kommunikation auch, weil die Kommunikation an sich ist ja auch ein Teil der Defense, was ich zum Beispiel auch, was man bei den Bulls und Alex Caruso auch immer wieder gut sehen konnte oder sehen kann, also wenn er spielt oder wenn er nicht spielt, es ist halt einfach, die gesamte Defense funktioniert halt anders und ich denke schon, dass es da einfach Nuancen gibt, bei denen man sagen kann, bei denen man argumentieren kann, dass ein Guard den Award verdient. Es gibt vielleicht, wie gesagt, es gibt Fälle wie Embiid, Simmons, in denen du dann irgendwie schon drüber sprechen kannst, ob jetzt Simmons der wichtigste Verteidiger im gesamten Team ist. Aber grundsätzlich, ich meine, wir hatten ja auch der Vergleich, oder wenn wir dann schauen, wer sonst noch so in der Verlosung war, Marcus Smart hat quasi die beste Defense der Liga angeführt. Klar, im Verbund mit Robert Williams, im Verbund mit Al Horford, auch Tatum und so gehören da auch dazu.
Ja.
Aber du hast ja auch gesagt, er ist irgendwie so dieses Kernstück dieser Defense. Und ja, ich finde schon auch, dass man die Leistung des individuellen Verteidigers sich schon auch, um zum Gesamtergebnis zu kommen, sich auch mal in einem Vakuum dann schon auch anschauen kann. Also was leistet er mit Blick auf sein Potenzial, sein defensives Potenzial, was leistet er insgesamt und dann das da auch mit einfließen lassen und dann, oder was leistet er auch im Vergleich zu dem, was er schon geleistet hat. Und dann, finde ich, kann man schon zu dem Ergebnis kommen, dass es ein Guard sein kann und eben auch, dass es Marcus Smart sein kann. Also ich finde immer sozusagen, ja, nee, es geht nicht, weil, also ist dann komplett auszuschließen, vielleicht, ich weiß, irgendwer hat doch gesagt, ah ja, hier, Halabob Vulgaris, hast du es gesehen bei Twitter?
Irgendwas habe ich gesehen.
Der gesagt hat, das geht gar nicht, weil er wäre, glaube ich, nicht mehr in seiner, ich will es nicht falsch, also in seiner Top, Punkt, Punkt, Punkt an Defendern überhaupt in der Liga und ein Guard kann das nicht und man muss hier nur die Statistiken anschauen.
Ja, Nate Duncan hat ja auch gesagt, das ist ein PR-Award, den Smart da gewonnen hat.
Aber weißt du, sowas stört mich einfach, weil sowas ist einfach, das ist eine PR-Aussage.
Da ist was dran. Du musst on brand sein und on brand kann auch sein, ich bin aber smarter als ihr, ich weiß es besser.
Genau. Ihr habt euch mitreißen lassen und sowas. Und nur ich. Also, und ich muss auch eine krasse Aussage treffen, um gehört zu werden, beziehungsweise damit ich in der Diskussion bin oder was auch immer. Vielleicht glaubt, ich würde nicht mal ausschließen, dass die Herren es auch glauben, aber.
Ich finde, es ist auch eine gewisse Logik dahinter, dass normalerweise der Big Man wichtiger sein kann. Und also normalerweise wichtiger für die Team-Defense ist. Ich finde, Smart ist ein Spezialfall. Ich finde auch, dass dieses Jahr ein Spezialfall ist, weil es kein, also unter den normalen Big Man-Kandidaten, die du so hast, gab es keinen, der jetzt in diesem Jahr, sagen wir mal, alle Kriterien erfüllt hat. Und bei Gobert war, also ich meine, wenn man so sich on-off anguckt, dann hätte der es schon rechnerisch sicherlich wieder verdient gehabt. Ich glaube, bei ihm kommt halt zu einem sehr großen Anteil dann auch noch Voter Fatigue mittlerweile dazu. Das kann man schon sagen. Ist glaube ich, so. Aber es war halt auch einfach so, dass es den idealen Kandidaten, glaube ich, nicht gegeben hatte. Also wenn Draymond die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er erst geworden. Wenn Bam Adebayo die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er erst geworden. Übrigens noch ganz kurz, dass der sagt, es ist respektlos, dass er nur Vierter geworden ist, finde ich so dermaßen, also
Bam Adebayo
hat diese Saison 56 Spiele gemacht, Kevin Durant hat 55 Spiele gemacht. Meinst du, Kevin Durant heult rum, weil er nicht MVP geworden ist? Also weil er da nicht unter den Finalisten ist? Das finde ich irgendwie, Bam spielt 10 Spiele mehr, dann bist du nächstes Jahr in der Top 3, vielleicht gewinnst du den Award auch. Das hat nichts mit respektlos zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du nicht genug gespielt hast. Also irgendwie finde ich, das, sowas nervt mich.
Ich finde auch solche Aussagen den anderen gegenüber so ein bisschen respektlos, weil das
bedeutet, noch ganz kurz, was Bam nämlich auch noch gesagt hat, dass er quasi respektlos behandelt wird, weil er nicht nicht so viel im Fernsehen zu sehen ist wie die anderen, weil die Heat ja so, das ist ja immer dieser Verfolgungswahn, den die Heat halt so ein bisschen haben, der in der Culture mit drin ist. Denkt er, Rudy Gobert und die Jazz sind National TV Treasure? Was ist denn das für ein Argument? Ja. Gobert hat das jetzt wie oft gewonnen? 3-mal, 4-mal? Ich weiß gar nicht genau. Ja. Der ist ja auch zu sehen. Also, und der ist halt auch nicht im nationalen Fernsehen. Also was für ein Blödsinn. Naja, egal, sorry. Ja, ich muss einmal loswerden.
Ich meine,
ich mag dich, aber das mag ich nicht.
Ich meine, wir haben das ja letzte Woche bei Embiid auch gesagt. Und ich stehe schon, also ich meine, es kann schon sein, dass sie das im Moment empfinden. Ich finde halt, man darf durchaus auch die Leistung anderer, auch wenn man seine vielleicht im Vergleich irgendwie höher einschätzt, darf man die schon auch würdigen. Und also klar, es ist dann nicht die In-Your-Face-Aussage, man darf schon auch sagen, hey, also ich bin enttäuscht, ich sehe mich in den Top 3, aber die anderen Kollegen, ne, also wenn ich mir das so anschaue, muss nicht immer so dieses Ding sein. Und ich verstehe euch, meine Heat für einen Nummer 1-Seed, ja, wurden sie schon während der Saison wenig ernst genommen. Also man hat schon mal wieder drüber gesprochen, aber es war irgendwie, also über andere wurde, also über die Nets zum Beispiel natürlich wurde mehr berichtet und so.
Daher kommt es wahrscheinlich. Interessanteres Team, es tut mir leid.
Es gab ja auch dieses, ich weiß nicht was, im Lowpost mit Bam, da haben sie auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass sie halt einfach wenig Coverage bekommen haben. Vielleicht mehr als gefühlt.
Die armen Heat.
Ja, die armen Heat. Dass ich jetzt hier die Heat verteidige, ist sowieso schon wieder an der Grenze zum Skandal eigentlich.
Ja, ist was dran.
Aber ja, zurück zum Defensive Player of the Year. Also deswegen, was du gesagt hast, zu den anderen Big Men. Also deswegen meine ich auch in Relation zu dem, was sie schon geleistet haben. Und ja, also da ist halt, wobei Gobert, ich finde es auch okay, wenn Gobert jetzt nicht für sich gesehen so viel besser verteidigt, als jetzt Smart zum Beispiel, als jetzt meinetwegen auch Bam oder Draymond oder wer da auch ist, dann zu sagen, es hat auch mal jemand anders diesen Award verdient. Weißt du, wie ich meine?
Also ich auch weiß, wenn, was du meinst, ja. Ich finde es halt so schwer zu vergleichen, weil individuell kannst du ja nicht vergleichen, was ein Gobert macht und was ein Smart macht. Also nein, weil sie ganz unterschiedliche Rollen haben. Weißt?
Ja, wenn du ihn an seiner eigenen Leistung misst sozusagen und dann halt den. Natürlich, ich meine, es sind ja alles sozusagen Soft Facts, die wir da irgendwie nehmen. Also klar gibt es irgendwie Metriken, die angewendet werden, aber gerade, vor allem ich habe eigentlich fast nur Soft Facts, aber es ist ja im Endeffekt, gibt es ja halt diese finale Wahrheit ganz selten. Und wie du gesagt hast, dieses Jahr war es halt irgendwie enger beieinander. Und dann kommt es halt drauf an, was der individuelle Voter, die individuelle Voterin dann stärker gewichtet. Und sicherlich man sagt immer narrativ und blöd, aber sicherlich spielt es beim einen oder der anderen eine Rolle. Also, und ob das jetzt jeder gut findet, weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, ich finde es immer schwer zu argumentieren, der hat es gar nicht verdient. Geht gar nicht. Also klar, wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie James Harden Defensive Player of the Year, dann wäre ich auch dabei zu sagen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber
ja. Der hat wahrscheinlich noch ein bisschen weniger Impact.
Minimal. Ja. Aber grundsätzlich einfach einen Guard auszuschließen, weil ein Big Man grundsätzlich mehr Impact haben kann, finde ich Quatsch, weil dann brauche ich mir nicht anzuschauen. Also dann muss ich mir gar keinen einzigen Guard-Verteidiger
anschauen. Ja, dann wäre halt das Argument, dass du halt sagst, wir brauchen auch noch den besten, also ja. Defensive-Flügelspieler des Jahres sozusagen. Ja. Kannst ja überlegen, aber also glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber finde ich ganz interessant, ob das jetzt dann über die nächsten Jahre quasi zu einem Umdenken führt. Also auch wie man diesen Award sieht, ob man eher sagt, okay, ich will den individuell besten Verteidiger wählen, ich will nicht zwingend den Defensive MVP wählen, weil das wird ja, Gobert ist der Defensive MVP. Ich glaube, das kann man meistens schon wahrscheinlich so sagen. Und Draymond ist es auch oft. Und also ob das dann zu einem Umdenken führt oder ob man ab jetzt dann einfach wieder sagt, nö, jetzt sind wieder die Bigs dran, wir haben einmal den Guard irgendwie gehabt, jetzt haben wir unser Soll erfüllt, jetzt gucken wir halt irgendwie wieder in die andere Richtung. Aber mal gucken, wird sich über die nächsten Jahre zeigen. Lass mal über die Playoffs reden.
Ganz kurz aber noch, bevor wir starten, natürlich Patreon, oder? Sollten wir schon machen.
Gibt's auch.
Weil auch das hat mit den Playoffs zu tun, ab nächster Woche, vielleicht sogar ab dieser Woche. Patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit.
Aye.
So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und dafür gibt's extra Content. Jetzt in letzter Zeit, ich habe am Wochenende war ich, wie gesagt, campen und da war das letzte Woche schon über Ostern. Deswegen hat es letzte Woche mit der Extra-Folge, wir hatten eine Extra-Folge letzte Woche.
Letzte Woche,
stimmt. Ja. Ja, stimmt gar nicht, am Montag, genau. Also
die hat jetzt nicht mehr ganz so viel Relevanz, aber man muss sagen, drei von vier Playoff-Teams richtig getippt. Also,
so sieht's aus.
Shoutout Pelicans.
Solche Quoten hat nur der Mann aus der Midrange, wenn es nicht gegen die Bucks geht. Aber, aber genau, also von daher, extra Content gibt's. Und natürlich während der Playoffs werden wir uns da auch regelmäßig melden mit Wasserstandsmeldungen rund um das, was passiert ist, was zu weit weg ist vor der normalen Mittwochsfolge. Und auch sonst schauen wir uns mal einzelne Spieler an. Kate Cunningham war schon dabei. Wen hatten wir noch?
Jonathan Kuminga.
Und es kommt auch noch Tyrese Halliburton, versprochen. Wenn's reinpasst, gell?
Vielleicht müssen wir jetzt vorher noch Tyrese Maxey einschieben. Aber
ja, der ist nämlich, das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt hätte ich dich gefragt, womit wir anfangen.
Ja.
Aber wenn du schon Tyrese Maxey sagst, dann sollten wir vielleicht mit der Raptors-Sixers-Serie anfangen, die, ja, sagen wir mal, bis jetzt etwas deutlicher aussieht, als es einige vermutet hatten. Und dann, hat sich mir dann so, schon eigentlich am Anfang von Spiel 1 so ein bisschen, aber auch so im Laufe jetzt der Spiele, ich meine, klar, man muss sagen, Scottie Barnes, Spiel 2 raus gewesen, wegen Knöchelverletzung, mal schauen, ob und wann er wiederkommt.
Ja.
Gary Trent ist krank, also non-Covid, aber halt ist nicht fit, hat man auch, finde ich, gesehen. Thad Young hat sich noch am Daumen verletzt, also die Raptors, die ja tendenziell eh schon nicht mit der tiefsten Rotation gespielt haben, spielen jetzt mit einer noch weniger tiefen Rotation, was die ganze Sache nicht wirklich vereinfacht, aber ich meine, es gibt so ein paar Faktoren. Die Serie hat sich sowieso interessant entwickelt, aber dann frage ich mich, weil es war ja schon so, Raptors war so ein bisschen ein gern genommener Upset-Tipp. Also es trendete in die richtige Richtung bei den Raptors. Bei den Sixers war immer noch so das Ding so, wie funktioniert das? Die sind nicht wirklich tief. Harden, wie gut ist er? Stichwort Burst und so. Und dann habe ich mich gefragt, zerdenken wir es nicht manchmal einfach so ein bisschen zu sehr?
Ja.
Weil im Endeffekt, ja, Joel Embiid hat sich in der Vergangenheit gegen die Raptors schwer getan. Joel Embiid von heute ist aber auch nochmal ein anderer Spieler als Joel Embiid von vor 2 Jahren. Und die Raptors haben wir auch in der Preview gesagt, denen fehlt halt schon auch ein guter Verteidiger. Und
er ist halt keinen Marc Gasol mehr. Das war ja jemand, mit dem er sich schwer getan hat. Ne?
Genau. Und jetzt ist halt Embiid einfach das ultimative Mismatch eigentlich für die Raptors. Und dazu, ja, haben wir dann vielleicht auch das, weil die Raptors halt auch schon sind, ist ja auch ein bisschen lässiger Tipp so, ne? So dieses ja, nicht so richtig zu packen, dieses Team, das so ein bisschen anders ist, dieses Team, das irgendwie nicht den richtigen Superstar hat, das irgendwie eine eigene Philosophie verfolgt, ist schon ein bisschen interessant. Und dann sehen wir es vielleicht ein bisschen, alles, was positiv ist, ein bisschen positiver, alles, was negativ ist, ein bisschen weniger negativ. Umgekehrt hast du die Sixers, die irgendwie, ja, Superstar-Hunting betrieben haben, jetzt mit James Harden, den vielleicht unbeliebtesten Superstar haben, der vielleicht gar kein Superstar mehr ist. Und vielleicht sehen wir sie da ein bisschen das Negative zu negativ und das Positive zu wenig positiv. Kann das irgendwie sein, so eine Bewertung von einer Serie vorab?
Ja, voll, also ich hatte mir das tatsächlich auch so quasi als Fragen aufgeschrieben. Haben wir die Sixers unterschätzt? Haben wir die Raptors überschätzt? Warum haben wir das getan? Also es geht im Prinzip so in die Richtung. Ich glaube auch, dass viele Leute auch einfach Lust hatten, dass es schwierig wird für die Sixers, also aus den von dir genannten Gründen. Und dass man halt so dachte, okay, die Raptors, die sind halt irgendwie funky, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ich würde auch mal sagen, wenn sie jetzt in Bestbesetzung wären, dann würde ich auch davon ausgehen, dass sie in Spiel 3, in Spiel 4 vielleicht noch irgendwie ein, zwei Sachen auspacken. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Serie zwingend schon, also in 4 durch ist, wobei das natürlich schon sehr, sehr bitter ist, wenn sie Barnes verlieren, der in Spiel 1 wahrscheinlich der Beste war bei ihnen. Ja. Und du hast es angesprochen, die Rotation ist sowieso schon extrem knapp. Und wenn man dann halt sogar mehrere Leute nicht vollständig zur Verfügung hat, dann ist es halt einfach, dann läuft halt irgendwie alles ziemlich negativ. Aber ja, grundsätzlich muss man natürlich auch einfach sagen, dass die Sixers schon eigentlich auch von Anfang an offensichtlich mehr Talent hatten. Das heißt nicht immer, dass du gewinnst, wenn du mehr Talent hast, aber es ist meistens schon eine ganz gute Ausgangslage. Und das wurde, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Also bei mir war das ja auch so. Ich habe, um nochmal kurz auf meinen schlauen Zettel zu gucken, ich habe ja Sixers in 7 gesagt und habe die Tage davor, dann, also beziehungsweise nach dem Podcast, bevor die Serie losging, dann auch noch immer so ein bisschen überlegt, will ich das nicht doch noch korrigieren? Setze ich nicht doch noch einen Taler auf die Raptors? So, und habe es dann nicht getan. Finde ich gut.
Sehr gut.
Aber dass es so deutlich sein würde, ja, hätte ich auch nicht erwartet. Lass uns vielleicht, also, wie findest du denn Harden? Weil, also mein größtes Fragezeichen war eigentlich ja schon Harden. Wie findest du ihn bisher in den Spielen?
Also, ich meine, sein Wurf fällt ja nicht so richtig.
Ja.
Und der Burst, also er kommt auch nicht so richtig Richtung Ring und gibt den Ball auch öfter mal ab. Und ich hab mir aufgeschrieben, wird Harden jetzt sozusagen mehr zum Professor als zum MJ? Also ist er jetzt wirklich mehr gerade in dieser Phase? Keine Ahnung, ob er noch mal ob sich das noch mal dreht oder ob er auch Möglichkeiten hat. Ich meine, es gibt auch wieder Szenen, in denen er dann irgendwie dann doch zum Ring kommt. Also und halt doch halbwegs explosiv wirkt. Aber ist er genau da? Also ist er jetzt mehr das, was den Sixers in der Vergangenheit schon extrem gefehlt hat, nämlich halt einer, der einfach, der die Offense anleitet und weniger abschließt. Da gibt es dann so ein paar Sachen, wo ich mir dann denke, da ist auch noch Steigerungspotenzial. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es insgesamt so ist, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Offense am Laufen lassen will, wenn er dann halt seine klassischen durch die Beine Dribblings irgendwie auspackt, 3-4 Mal hin und her und dann den Pass spielt oder dann erst in die Aktion kommt, natürlich könnte man es schneller machen. Aber ich finde so, als Creator und als Facilitator finde ich ihn eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt bei Zach Lowe noch gehört, dass natürlich ein Ansatz wäre für die Raptors, den sie auch schon teilweise probieren beim Pick and Roll, dass sie Harden mehr zum Scorer machen wieder, wenn man Jahre zurückdenkt, fast schon paradox klingt, dass man Harden mehr zum Scoring irgendwie provozieren möchte. Aber ich habe so das Gefühl, gerade in Verbindung mit Maxis Spiel in den ersten beiden Spielen, dass das eigentlich ganz gut passt, sozusagen. Also man hat ja auch, also es gab ja auch so das Ding, dass halt eigentlich Maxi so neben Harden und Embiid eigentlich eine ziemlich gute Rolle einnehmen kann. Und in diesem Kontext irgendwie finde ich Harden als Facilitator schon spannend, zumal ja noch Tobias Harris, über den ja eigentlich immer eher nur so als Randnotiz mit eher so negativem Haken gesprochen wird, von wegen, oh ja, ne? Schauen wir mal, dass der Tobias irgendwie auch nicht alles verkackt. Aber der spielt ja bis jetzt echt eine ziemlich gute Serie. Und halt vor allem spielt er halt nachdrücklich, was finde ich auch teilweise schon an der Art und Weise liegt, wie die Sixers allgemein offensiv spielen, wie Harden die Offense anleitet. Sie kommen irgendwie in die Zone, was ja auch so ein Ding war, dass die Raptors die Zone zumachen wollten und kriegen dann eben die Schützen in der Ecke irgendwie gut angespielt. Und da steht Harris oft und macht dann schnell was. Also er zögert nicht, entweder drückt er schnell ab oder geht direkt Richtung Ring, also nach einem Pumpfake oder so. Aber so, und ich habe so das Gefühl, dass Harden eigentlich der Offense gar nicht so schlecht tut. Die Frage, inwieweit
er das da irgendwie. Das ist sehr vorsichtig formuliert. Also ich meine, er ist ja, das haben wir auch, also selbst wenn wir kritisch waren, haben wir immer gesagt, so sein Passing ist halt einfach sehr gut. Und auch, also die offensiven Zahlen, seit er da sind, die sind ja für das Team überragend. Also nicht zwingend für ihn individuell, aber also er tut ihnen auf jeden Fall gut. Aber also was ich halt irgendwie in den ersten beiden Spielen echt interessant fand, war, dass bei den Raptors irgendwie dieses defensive Adjustment halt noch nicht so komplett stattgefunden hat, weil momentan er will lieber passen. Ja. Und sie spielen ihm aber in die Karten, weil sie halt trotzdem häufig das Double-Team schicken. Also das wäre ja eigentlich, würde man dann ja denken, okay, dann lasst ihn von einem verteidigen, dann muss er halt irgendwie sein Ding machen und damit leben wir jetzt momentan. Aber momentan ist, also es ist ja stattdessen jetzt eher so gewesen, Embiid zieht sowieso immer mindestens zwei. Harden zieht jetzt aber auch ständig zwei. Dadurch ergeben sich dann halt die Lücken, wo jemand wie Maxi, der einer der wahrscheinlich 4, 5 schnellsten Spieler der Liga ist, sofort reingeht, der das ja auch überragend macht. Also Maxi ist ja, also sensationell die ersten beiden Spiele gewesen. Aber auch Harris, also wenn halt immer die Defense schon in Rotation ist und du dann einfach nur den Ball irgendwie in der Ecke bekommst oder wo auch immer. Und es ist, also das war dann der dritte Pass oder so. Und die Defense hatte einfach noch gar keine Zeit, wiederzukommen, weil halt so viel Aufmerksamkeit auf Harden und Embiid war. Dann kriegst du halt auch gute Würfe. Und wenn du dann, also wie du schon angesprochen hast bei Harris, wenn der halt schnelle Entscheidungen trifft, dann entweder attackiert oder den Wurf nimmt, das ist halt dann einfach sauschwer zu verteidigen. Und ich hatte bisher so ein bisschen fast bei den Raptors den Eindruck, also nicht, dass das jetzt irgendwie so, du kannst Harden auch nicht immer nur den gleichen Look geben. Du kannst ihm auch nicht dann permanent nur einen Verteidiger geben, weil da wird er schon auch eine Lösung finden. So gut ist der schon auch immer noch. Also das ist schon noch ein richtig guter Spieler, auch wenn das oft so ein bisschen unter den Tisch fällt. Aber es hat mich schon gewundert, wie häufig sie irgendwie so dieses, also die Defense eigentlich so spielen, als würde man den Ball gerne aus seinen Händen forcieren wollen, weil momentan kann er damit ganz gut leben. Und gerade wenn die anderen Sixers so offensiv in so einem Rhythmus sind, dann spielt ihnen das ja eigentlich fast eher so ein bisschen in die Karten, wenn Harden halt verteidigt wird wie jemand, der jederzeit 35 Punkte auflegen kann. Weil ich weiß gar nicht, ob er das momentan kann. Aber solange er so verteidigt wird, ist es sehr gut für die Sixers. Ne? Also das gerade wenn die anderen Optionen halt heiß sind.
Ich frag mich halt, was da auch so ein bisschen inwieweit da auch die Angst vor dem geplatzten Knoten dann irgendwie eine Rolle spielt. Also klar, bis jetzt läuft es natürlich nicht für die Sixers, aber für die Raptors. Aber wenn du sagst, okay, wenn wir Harden irgendwie was anderes bieten, wenn wir ihm quasi eine Möglichkeit geben, dass er seinen Rhythmus findet, was machen wir denn dann? Dann haben wir quasi die Büchse der Pandora geöffnet für uns. Also ich weiß es nicht. Aber was ich mir so denke, wenn ich ihn mir so anschaue, und weshalb er vielleicht auch lieber passen will, wenn er selber sieht, dass er vielleicht diesen ersten Schritt nicht immer so hat, wie er es gewohnt ist, dadurch, dass er dann halt sehr auf diesen schwierigen Stepback-Dreier nimmt. Und wenn je mehr das zur primären Option wird, desto größer ist ja eigentlich auch die Varianz in seiner Offense. Weil er ja halt, weil der Wurf an sich halt einfach schwierig ist. Und das heißt, es kann sein, du findest deinen Rhythmus und dann kommst du in die viel zitierte Zone und dann läuft das Ding. Aber es ist halt, wenn dein Gegenspieler sich auch so ein bisschen drauf einstellen kann, dann ja, dann bist du, ja, wie gesagt, steigt halt, vergrößert sich die Varianz. Einfach per Wurfprofil. Und dadurch ist es vielleicht für ihn einfach interessanter zu passen, momentan. Und wie du sagst, also es funktioniert gut, die Raptors machen es vielleicht auch nicht so schwer. Ich meine, ich finde es schon interessant, weil wir ja am Anfang so gesagt haben, ja, okay, defensiv, die Defense der Raptors dürfte mit ihren langen Armen, mit ihrer Cleverness, mit der Art und Weise, wie sie rotieren, dürften den Sixers Probleme bereiten. Stand jetzt, ich weiß
nicht. Tun sie das also, nicht.
Tun sie es nicht. Sie erzwingen kaum Turnover. Kommen deshalb,
das ist ein ganz wichtiger Faktor, der auch ihrer Offense schadet. So.
Der auch der
Offense Sixers schadet. Machen das auch gut.
Genau. Die Offense dann zwar im Halbfeld sieht dann irgendwie besser aus, als wir es vielleicht gedacht hatten. Jetzt war aber natürlich der Punkt, dass in Spiel 2 dann irgendwann auch Embiid gegen Siakam verteidigt hat, was gut funktioniert. Und was den Raptors theoretisch auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Die Frage ist halt, wie groß die Möglichkeiten wirklich sind. Also klar, hast du einen Embiid nicht mehr so als dieses von mir immer gern genommene freie Radikal, als den Roamer. Trotzdem, ja, wenn du dann halt Siakam in Pick and Roll involvierst, ist Embiid ja auch im Play. Das heißt, du nimmst ihn wahrscheinlich, wenn er einen deiner zentraleren Offensivspieler verteidigt, nimmst du ihn nicht komplett raus. Vielleicht, und dann kommt vielleicht auch eher zum Tragen, dass die Raptors halt aus dem Backcourt nicht die Dynamik haben. Also Van Vliet kam in Spiel 2 relativ heiß raus, aber gerade jetzt auch ohne Scottie Barnes fehlt da, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher Schuss, Penetration sozusagen.
Ja, Barnes war über die letzten Wochen ja mit der wichtigste Creator, den sie hatten. Also sowohl als Passer, als auch teilweise dann halt so als bisschen Mismatch-Hunter, weil gegnerische Teams oft auch nicht genau wussten, wie man ihn verteidigen kann. Aber wenn so jemand dann rausfällt, dann ist es ja für die Sixers auch noch wesentlich leichter, die Entscheidung zu treffen, okay, Embiid, dann kümmere du dich mal um Siakam, weil was machen sie dann überhaupt im Halbfeld? Ja. Das ist halt echt schwierig, da sind die Raptors halt enorm limitiert.
Zumal halt eben Trent auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das kommt dann auch noch dazu. Also es spielen schon auch irgendwie Sachen mit rein, sozusagen, die es den Raptors irgendwie erschweren, die sie jetzt nur bedingt im Griff haben. Grundsätzlich, ja, aber wie gesagt, mein Embiid hat halt auch einfach Bock, kann man vielleicht auch mal so sagen. Also ich meine, er attackiert, er kommt zum Ring, er zieht Freiwürfe, er zwingt die Freiwürfe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass er die Arme geschickt ausfährt oder irgendwas oder den Kopf nach hinten schmeißt, sondern also
er spielt halt mit Nachdruck. Das macht er zwar auch, aber...
Ja, klar, das gehört dazu.
Nicht nur.
Aber genau, und deshalb, ja, also... Ich würde auch nicht sagen, die Serie ist rum, weil, wie wir alle wissen, die Serie beginnt ja erst, wenn ein Auswärtsteam gewinnt. Und wenn es halt, wenn nie ein Auswärtsteam gewinnt, hat die Serie nicht stattgefunden.
Die alte Charles Barkley-Schule, ja.
Genau. Aber Stand jetzt, also gerade dadurch, dass halt auch Maxi so extrem gut in der Serie ist und eben noch Harris dazu, aber ja, für Maxi ist ja irgendwie so eine Breakout-Serie so ein bisschen, oder? Also gut, Spiel 1 war natürlich brutal, aber auch Spiel 2 halt. Also die, also. Er nutzt halt sein Skillset schon extrem gut aus, oder?
Ja, geiler Spieler. Also ich finde, sowohl so als eigentlich ja dritte Option, die aber momentan häufig eher die zweite Scoring-Option ist, ist es halt irgendwie perfekt für ihn, weil, wie gesagt, es sind meistens schon etwas vereinfacht gesagt, zwei sind bei Embiid, zwei sind bei Harden, dann ist nur noch einer übrig für den Rest und dann hilft es dir schon, wenn du halt schneller bist als alle anderen, die da irgendwie rumlaufen. Also das macht er gut, aber ich finde bei Maxi halt auch echt spannend, dass mittlerweile er, also es ist ja häufig nicht das harten Embiid-Staggering, was man so erwartet hatte, sondern es gibt halt dann häufig auch Lineups, wo Maxi der einzige echte Creator ist. Und das kriegt er aber irgendwie auch hin. Also vor allem, wie er seinen Wurf verbessert hat von Jahr 1 zu Jahr 2, ist unfassbar. Also was er auch dann mittlerweile teilweise für Pull-Up- und Step-Back-Jumper trifft und so. À la Bonne, sagen wir mal so.
Schön.
Und also ich meine, das finde ich aber auch eher eine der großen Erkenntnisse, ist eigentlich fast zu viel gesagt, aber eine der großen Stories irgendwie der letzten Tage, dass es jetzt halt echt mehrere junge Spieler gibt, die komplett eskalieren gerade. Also Jordan Poole ja auch, Anthony Edwards, war gut, Spiel 2 war jetzt nicht so gut, aber hat ja in Spiel 1 und auch im Play-In gegen die Clippers schon richtig heftig aufgedreht. Also ja. Es kommt gerade irgendwie ganz gut was nach. Das macht es halt auch irgendwie dann wieder sehr interessant.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, Maxi macht mir halt auch Spaß, weil er halt auch so einen Spaß ausstrahlt am Spiel. Also wie Edwards eigentlich auch. Also es ist halt irgendwie so jetzt nicht der grumpy young man, sondern er hat halt irgendwie Bock und läuft grinsend übers Feld. Und wie du sagst, also der Wurf ist halt schon so ein Ding. Und dadurch ist halt auch, denke ich mir, da du hast jetzt angesprochen mit dem Staggering, also das Embiid und Harden teilweise auch mal gleichzeitig sitzen, weil Maxi die Offense trägt. Und dann kommt halt auch wieder so ein bisschen zum Tragen, dass sie Drummond abgegeben haben. Also, dass sie eben diese Tiefe hinter Embiid quasi geopfert haben, um Harden zu bekommen, weil eben dann jemand, weil die Offense halt auf eine andere Art und Weise getragen wird, beziehungsweise das Team halt, also das kann sich in anderen Serien, oder das kann sich auch innerhalb dieser Serie nochmal anders auswirken. Also, jetzt ja nicht, wir sind ja jetzt nicht im finalen Kapitel angekommen und eigentlich der Schluss ist schon erzählt, sondern ich glaube schon, dass es noch irgendwie, dass ich da noch was drehen kann, beziehungsweise dass es auch nochmal zum Problem werden kann. Aber gleichzeitig, Doc Rivers hat dir zugehört, DeAndre Jordan, not so much. Paul Reed, it is.
Doc Rivers hat für uns alle den klassischen Rope-a-Dope durchgeführt, hat uns alle verarscht und jetzt auf einmal haut er die Dinger raus, die alle von ihm gefordert haben. Deswegen ist er einer der 15 besten Coaches aller Zeiten.
Aller Zeiten.
Als solcher gewählt worden.
Aller Zeiten. Vielleicht ist auch Doc Rivers der Billy Hoyle der Coach unter den Coaches.
Ja, ich glaub auch.
Ja, weil, ne?
Hauptsache, sie gehen in der Serie nicht mit 3-1 in Führung, weil dann ist alles möglich.
Dann ist alles möglich. Also lieber ja, jetzt direkt
lieber sweepen.
Lieber sweepen.
Oder jetzt.
Na. Oder zwei verlieren jetzt. Und dann zwei gewinnen.
Ja, sicher ist sicher.
Sicher ist sicher. Gibt's denn, siehst du denn Ansätze für die Raptors jetzt noch? Nehmen wir mal an, Gary Trent ist für Spiel 3 wieder fit. Barnes, keine Ahnung. Ich meine, bei Barnes ist halt wirklich schwierig zu sagen. Also Knöchel, dass er wirklich nochmal im Vollbesitz seiner Kräfte zurückkommt,
weiß ich nicht. Sehr unwahrscheinlich, glaube ich.
Ja, finde ich auch eher unwahrscheinlich. trotzdem siehst du so dieser, wie gesagt, dieser Ansatz Harden, weniger doppeln, mehr zum Scorer machen. Aber das kann halt auch total nach hinten losgehen. Also ich meine, keine Ahnung. Das
ja, ja, klar, aber du musst halt was ausprobieren. Weil ich meine, ja, die Sixers haben jetzt über die ersten beiden Spiele irgendwie ein Offensivrating von 136 oder so. Das ist,
ja.
Ich meine, das ist ja das Krasse irgendwie, dass die Raptors selbst bei 116 oder so sind, was ja total gut ist, aber halt den Arsch versohlt bekommen haben, weil sie halt die Sixers gesagt, überhaupt nicht stoppen können.
Wie wir es erwartet hatten alle.
Ja. Ja.
Aber sonst siehst du irgendwie was, also
ja, also es ist schwierig, ne? Also gerade wenn man nicht weiß, wie vollständig ihr Team ist und was sie irgendwie, also die Sixers müssen ja letztendlich auch mitspielen. Ich glaube, sie müssen halt versuchen, mehr Turnover zu forcieren, als sie das jetzt bisher getan haben. Das haben die Sixers sehr gut gemacht, das zu limitieren. Also auch Embiid trifft da im Wesentlichen die richtigen Entscheidungen. Man müsste halt hoffen, dass man die Sixers ein bisschen von der Freiwurflinie weghält. Aber das ist halt, ne, wie macht man das? Also vor allem, wenn Embiid halt einfach größer, schwerer und böser ist als alle Leute, die da rumlaufen. Und an ihm hängen halt manchmal vier Leute und dann gibt's halt Freiwürfe. Also was will man da machen? Also das sind so Sachen. Aber grundsätzlich, ja, ich finde eigentlich fast, dass man versucht, Harden mehr zum Scorer zu machen und dadurch halt einfach diesen Fluss ein bisschen rausnimmt. Mhm. Das wäre halt, würde ich sagen, ein Versuch wert, zumindest mal zeitweise, wo man halt gucken kann, okay, kommen die dadurch ein bisschen aus dem Rhythmus. Aber ich meine, du hast natürlich recht, es kann nach hinten losgehen, aber irgendwas musst du halt probieren.
Ja.
Das wäre jetzt was, wo ich denken würde, das kann man machen. Aber ich meine, Nick Nurse ist ja nicht scheu, allen möglichen Scheiß auszuprobieren. Irgendwas wird da schon kommen, aber ich sehe da jetzt sonst auch nicht viele Sachen. Wobei ich auch sagen, ich bin da natürlich auch nicht der, ich sitze da ja auch nicht. Ne?
Ja.
So viel weiß ich dann ja darüber auch nicht.
Maxi doppelt und Harden zum Scorer machen zum Beispiel. Jetzt.
Ja.
Die neue Idee. Aber ja,
ich mein, vielleicht müssen sie noch jemanden verpflichten, der auch ganz, ganz schnell ist, der Harden, der Maxi verheißt.
Ja. Wie wär's mit Chris Dunn? Oh, nein, aber also ich meine, das Ding Geschichte. Ist ja irgendwie, also ich finde, wie gesagt, also wenn also eine Scoring-Explosion hat Harden, glaube ich, schon noch in sich, mindestens. Also das heißt, wie gesagt, das ist halt, glaube ich, wie du sagst, es nicht zu probieren, wäre wahrscheinlich fahrlässig, allein um den Rhythmus ein bisschen zu stören, wie du gesagt hast. Aber es ist halt so ein Ritt auf der Rasierklinge, zumal ja auch, ich meine, es gibt ja also auch ein Maxi oder so, kann halt. Ist nicht immer darauf angewiesen, diesen Raum zu haben, weil er halt eben durch seine Geschwindigkeit, durch seinen Wurf auch die Möglichkeit hat, in einer weniger flüssigen Offense zu scoren. So, und halt irgendwie Schaden anzurichten und Embiid ja sowieso. Also von daher, ja, ich, wie gesagt, für beendet erklären kann man eine Serie noch nicht, aber ich bin sehr gespannt, was sich Nick Nurse einfallen lässt. Also wie wir alle wahrscheinlich, weil wir ja bei Nick Nurse nie so richtig wissen, was da kommt. Und Nick Nurse deutlich intelligenter ist, was Basketball angeht, als wir alle zusammen. Na, ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
Er kann auch besser Gitarre spielen. Aber ja, momentan spricht sehr viel für Philly.
Du hast
für
mich Philly. Noch nicht spielen
hören. Das stimmt.
Ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen, von daher.
Siehst du, ich auch nicht. Also hatte ich doch
recht. Du hattest doch wieder recht, wie so oft. Ja, dann lass uns mal weitergehen.
Ja, lass mal zu einer anderen deutlichen Serie gehen. Bisher. Die Krieger. Gegen die Nuggets. Da muss man wahrscheinlich nicht ganz so viel drüber reden.
Ja, Kollege Jokic war leicht frustriert in Spiel 2.
Ja.
Hat sich zwei technische abgeholt. Ja, wahrscheinlich das große Thema. Einerseits die Defense von Draymond, die halt einfach auch eigentlich ja, NBA-Verteidigung in Lyrikform ist. Also vollendet. Also wie er, also die Art und Weise, ich finde es so geil, es ist halt so. Das Gefühl, wenn man so zuschaut, gerade so, wenn man so auch mal so ein bisschen so Highlight-Schnitte sieht, wo du halt jede, so verschiedene Possessions hintereinander siehst, ist so wie so ein bisschen so sowohl seine Augen als auch seine Füße, keine Ahnung, so ein Gefühl wie so ein Fisch an Land. Immer in Bewegung und immer so auf der Suche nach einer noch ein bisschen besseren Situation.
Ja, ein bisschen kontrollierter vielleicht.
Ja, ein bisschen kontrollierter, aber trotzdem ähnlich schnell in den Bewegungen und ähnlich, also es ist schon krass, wie er halt Jokic entweder physisch verteidigt oder halt gar nicht direkt der Defender ist, aber in der Nähe ist, ja. Wie er dann auch, wenn er Jokic verteidigt, dann schon schaut, wo der Pass hingehen könnte und da vielleicht dann irgendwie, das ist schon, ja, man könnte ihn auch zum Defensive Player of the Year machen, wenn er mehr Spiele gemacht hat.
Hör jetzt auf, das ist respektlos.
Ja.
Nur weil der mehr im Fernsehen zu sehen ist.
Ja, das stimmt.
Und einen eigenen Podcast hat.
Ja, ja. Aber das hat er halt clever gemacht auch. Ne?
Eben.
Keiner verbietet keiner, bam, einen eigenen Podcast zu machen.
Ja.
Also, aber ja, das, ich meine, Jokic macht natürlich trotzdem irgendwie bedingt sein Ding, aber man sieht schon, dass er muss halt arbeiten.
Ja, er muss arbeiten und die Optionen drumherum sind halt quasi abgeschnitten. Das ist ja eigentlich der sinnvolle Gameplan auch, den man gegen die Nuggets Stand jetzt haben kann, auch letztes Jahr schon, als dann alle Optionen um ihn herum ausgefallen sind. Also das haben ja die Suns im Prinzip auch schon umgesetzt, dass du halt sagst, okay, Jokic als Scorer, okay, mach irgendwie dein Ding, arbeite für deine Punkte, aber wichtiger ist noch, dass halt die anderen nicht eingesetzt werden, damit sie dir nicht helfen können, weil allein kannst du uns nicht schlagen. Und so ist es. Also das ist letztendlich ja einfach die Geschichte dieser Serie. Ich meine, du hast ja dich vor kurzem bei mir darüber beschwert, dass wir zu negativ über die Nuggets außer Jokic reden. Aber ich finde, wenn man jetzt halt auf diese Serie guckt, Jokic ist der beste Spieler der Serie, wobei Steph in der jetzigen Form schon auch ziemlich gut ist, so als Teilzeit-Steph von der Bank, der reinkommt und dann halt einfach ekelhafte Dinge macht mit dem Ball.
Ein bisschen Luxussituation, würde ich sagen.
Ja, ist ein solider Six-Man of the Year-Kandidat auf die Art und Weise, aber die Warriors haben die vier nächstbesten Spieler der Serie, vielleicht auch die fünf, also je nachdem, wie du zu All-Star-Starter Andrew Wiggins und Aaron Gordon stehst. Aber also gerade in Sachen Scoring-Optionen haben sie die nächsten fünf oder vier. Also das ist halt schon krass. Und die Nuggets wären ohne diesen einen unfassbar krassen Typen halt einfach kein Playoff-Team. Die Qualität haben sie halt einfach nicht. Und in so einer Serie gegen einen sehr, also mal abgesehen von der Offense, die natürlich auch krasser aussah jetzt wieder, aber von einem Team, was Playoff erprobt ist, was den smartesten Teamverteidiger der Liga hat, der, ja, wie gesagt, Defensive Player of the Year, respektlos und so, den besten Verteidiger der letzten Jahre hat, meiner Meinung nach, das ist halt schwierig. Also da kannst du halt nicht so viel machen. Und ich glaube deswegen, gerade wenn du dir halt auch so diese Diskrepanz im Backcourt allein schon nur anguckst, die in der Serie vorhanden ist, dann da muss man auch sagen, die Warriors hatten ja eine sehr, sehr schwere zweite Saisonhälfte, immer wieder mit den Ausfällen. Diese Serie ist perfekt, um sich warm zu spielen. Die ist perfekt, um sich in einen Rhythmus zu spielen, damit sich das neue PTSD-Lineup oder DEFCON 5 oder was auch immer sich aneinander gewöhnen kann, weil die haben ja während der Regular Season überhaupt nicht zusammengespielt. Ja. Sie können sich jetzt gerade ein bisschen warm laufen und ich bin sehr gespannt, wie es dann gegen einen richtigen Gegner aussieht, aber die Nuggets haben nicht die Mittel gegen ein funktionierendes Warriors-Team. Es ist einfach ein unfairer Kampf, wenn man ehrlich ist.
Ich meine, das haben wir, also wir haben es ja auch so ein bisschen gesagt, also in der Preview, dass es im Prinzip am meisten Sinn ergibt oder dass die Warriors einfach so viel mehr Optionen haben und dass es am meisten Sinn ergibt, zu sagen, okay, Jokic, do your thing und dann schauen wir mal, ob Bones Highland oder Morris oder Austin Rivers uns schlagen können. Ich meine, du hast natürlich recht, es ging mir damals, also brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so reinkommen. Also es ist einfach für eine Serie ist da natürlich, also gerade gegen ein Team, das, wie du sagst, so smart ist wie Warriors, das B so viele Offensivwaffen hat, ist es ein ungleicher Kampf. So ganz klar. Und da hat Jokic auch einfach, ja, ist es schon so ein bisschen allein auf weiter Flur, einfach weil es halt Möglichkeiten gibt, den Rest, glaube ich, oder weil die Warriors halt Möglichkeiten haben, den Rest so einzuschränken, dass er sehr viel alleine machen muss oder beziehungsweise dass sehr, sehr viel an ihm hängt, sagen wir es mal so. Alleine macht niemand irgendwas im Basketball, aber dass sehr, sehr viel an ihm hängt. Und gleichzeitig dann halt am anderen Ende, dass ja
außer Rudy Gobert verteidigen bei den Jazz, sorry.
Ja, das stimmt. Also doch Defensive Player of the Year.
Ja.
Übrigens, apropos, ich meine, Draymond Green hat es immerhin übers Herz gebracht, zu sagen, hey, Marcus Smart, Shoutout, verdient und so.
Mikal Bridges auch, der ist Zweiter geworden und hat Smart gratuliert. Also es geht auch so.
Es geht auch so, es ist auch in Ordnung. Aber gut.
Respektlos.
Ja, ich meine, das Line-Up hast du halt schon angesprochen. Wenn Jordan Poole seinen Rhythmus so hat, wie er ihn hat, ist es halt auch wirklich fies. Also weil dann, es wird ja oft auch gesagt, dass Jordan Poole so ein bisschen, weil sich Steph Curry ganz genau angeschaut hat und so ein bisschen macht oder ein bisschen spiegelt, was Steph Curry gerne tut und damit eben auch sehr, sehr viel in Bewegung ist. Jetzt hast du im Prinzip drei, die permanent in Bewegung sind und hast dann eben dazu Sharpshooter Andrew Wiggins und Passing God Draymond Green. Aber also
Und Poole hat, also ich finde, zwischen Poole und Klay ist auch noch ein großer Unterschied, dass Poole halt auch dieses Playmaking einfach drin hat.
Ja, ja, genau.
Und
ja.
Der kann halt super kreieren, auch für andere. Das.
Und halt auch mal einfach, also halt sich auch ein bisschen, weil ich meine, Klay, ja, er hat es jetzt nach seinem Comeback mehr versucht, aber Klay war jetzt nie derjenige, der jetzt irgendwie für sich den großen Wurf kreiert hat. Klay war derjenige, der, zumindest mit Ball in der Hand, er hat ihn halt sich durch smarte Cuts und smarte Bewegungen irgendwie kreiert. Aber Poole ist halt noch ein Ballhändler sozusagen. Klar, er ist jetzt nicht Kevin Durant, aber es ist halt nochmal ein anderes, es stellt halt eine Defense schon vor sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen.
Ja.
Und da freue ich mich halt auch dann schon dann, je länger die Playoffs dauern, also ich gehe auch davon aus, dass die Warriors da relativ gut durchgehen, wahrscheinlich verlieren sie jetzt Spiel 3, aber dass sie relativ gut durchgehen.
Kann sein.
Ich bin schon sehr... Ich bin sehr gespannt drauf, wie es dann halt in einer etwas kompetitiveren Serie dann aussieht. Also ob es dann Lösungen dagegen gibt, ob es vielleicht dann, ob es defensiv so ein bisschen mehr auf die Probe gestellt wird, weil Klay eben nicht mehr ganz so schnell ist wie früher. Steph ist zwar ein besserer Verteidiger, Poole zwar länger, aber halt auch, es ist halt defensiv nicht ganz so stark wie die alten Lineups, wie die Hamptons 5 oder die Steph Lineups, so, dass du da vielleicht ein bisschen aufhörst. Dafür hast du irgendwie eigentlich so ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Scoring-Punch. Also was so komisch es klingt jetzt ohne KD, ne? Aber zumindest als das Steph Lineup mit Iguodala und Harrison Barnes. Aber
ja.
Es ist vielleicht schwerer auszurechnen, vielleicht kann man so sagen. Oder das am schwersten auszurechnende Lineup vielleicht, kann man das irgendwie so sagen?
Ich bin noch nicht bereit dafür, sowas zu sagen. Also, weil
es einfach ist. Ja, du hast recht, ein bisschen verfrüht, ja.
Weil es erst zwei Spiele waren und.
Mit mir durchgegangen.
Die Gäule. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch ein sehr gut geeigneter Gegner ist, um das Ganze mal auszuprobieren, weil die Nuggets da einfach auch strukturell, auch mit ihrer Art der Defense, mit dem, auch mit Jokic, der halt mal droppen muss, mal versuchen muss, oben irgendwie dabei zu sein und dann halt irgendwie die ganze Zeit permanent dahinterher zu rennen. Das ist schon ein sehr geeignetes Matchup für dieses Lineup, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich habe tatsächlich auch, das schaut jetzt natürlich viel zu weit voraus, aber ich würde gerne sehen, was sich die Suns zum Beispiel dafür einfallen lassen. Und ansonsten spielen halt die allerbesten Defensivteams im Osten. Deswegen, ne, das käme dann erst später zum Tragen. Aber ich will das auch sehen und ich will vor allem auch sehen, wie dann da sind wir wieder mehr bei den Suns, wie ein Team, was so ekelhaft smart ist, also auch in der Offensive, wie die halt Wege finden würden, diese dann doch eher kleinen Lineups halt gezielter zu attackieren. Also ob man dann doch wieder, also früher hieß es ja, okay, Steph ist zwar ein besserer Verteidiger als sein Ruf, aber er muss ja schon den schlechtesten gegnerischen Spieler nehmen. Er muss ja schon, also insofern ein bisschen versteckt werden. Jetzt läuft der Poole auch noch rum und so. Deswegen muss man da halt mal gucken, wie sich das ändern würde, aber es hat auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial. Meine Frage wäre jetzt noch, wie gesagt, zu dieser Serie habe ich gar nicht mal mehr so viele Takes, aber ist es bald die Starting Five der Warriors? Weil ist es nicht eigentlich fast schon, kannst du jemanden wie Poole, der jetzt so spielt, kannst du den von der Bank bringen? Macht es Sinn oder macht es mehr Sinn, halt einfach zu sagen, nee, wir machen euch ab jetzt nicht mehr erst im dritten Viertel platt oder zum Ende einer Halbzeit, wenn wir auf dieses Lineup switchen, sondern wir treten euch von Anfang an in den Arsch. Also man nimmt halt Looney raus. Ist es dann zu klein? Ja. Ist das zu viel für Draymond? Was meinst du?
Also du musst ja nicht zwingend die Minuten erhöhen. Also weißt du, wie ich meine? Du musst halt die Zeit oder die Spielzeit nur anders managen, denke ich.
Ich glaube, du musst, also jetzt gerade ist ja Steph noch auf dem Limit. Also seine Minuten gehen ja schon hoch, die musst du irgendwo wegnehmen.
Ja, seine schon. Ja, aber bei Draymond jetzt zum Beispiel. Also du kannst ja Looney tendenziell trotzdem ähnliche Spielanteile geben. Das meine ich eher. Also auch wenn er jetzt nicht startet, sondern also ich meine, es kann schon Sinn ergeben. Klar, du legst direkt irgendwie dein Blatt auf den Tisch und zeigst, was du hast. Gleichzeitig offensichtlich findet Jordan Poole seinen Rhythmus ganz gut, wenn er von Anfang an spielt.
Mhm.
Und offensichtlich funktioniert es ganz gut. Bei Klay weißt du ja immer noch nicht, was du hast. Das heißt, wie geht, keine Ahnung, ich kann nicht in Clays Kopf reinschauen, aber es ist vielleicht, er ist halt gewohnt zu starten. Vielleicht ist es für ihn auch gut, von Anfang an im Spiel zu sein, gerade so nach der langen Pause. Und es ist natürlich eine Luxussituation, einerseits, dass du Steph überhaupt von der Bank bringen kannst, aber andererseits, dass Steph auch einer ist, der nicht sagt, Coach, ich bin fit, ich stehe in der ersten Fünf, dem das halt scheißegal ist. So. Also der sagt halt, ich komme rein und gleichzeitig wirst du jetzt nicht bis zu einem potenziellen Conference-Finals-Matchup mit den Suns Steph von der Bank bringen oder auch in so einem Lineup. Also von daher könnte es für mich schon Sinn ergeben, indem du die Minuten dann halt einfach so ein bisschen anders aufteilst. Es ist halt auch einfach gut. Also warum nicht?
Ja, ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube, das ist dann einfach ein, lass uns einfach komplett diese Identität reiten, die wir da gefunden haben. Lass uns gucken, wie weit uns das trägt. Also weil es halt einfach ihre beste Option ist.
Und ich bin sehr gespannt, weil wir sagen, okay, es ist relativ klein, es ist vielleicht defensiv schwächer, als es sein könnte. Trotzdem hast du halt Draymond und sie haben halt trotzdem, es gibt vielleicht einzelne Matchups, die zu attackieren sind, aber ich bin dann gespannt, wie die Warriors das also in der Team-Defense lösen. Also inwieweit sie also Zone auspacken, Box and One auspacken oder was auch immer und inwieweit dieses System Draymond das dann auch ausgleichen kann. Also wie gesagt, da hängt dann defensiv natürlich sehr, sehr viel an ihm. Dürfte es ja so oder so, auch wenn es jetzt nicht, das Starting-Lineup ist, aber generell, wie es dann eben, wenn du gegen ein Team spielst, wie die Suns zum Beispiel, die ja auch mit Ayton so ein bisschen Länge haben oder ja, da bin ich schon gespannt, aber das ist halt, sie sind nicht, dank Draymond sind sie nicht grundsätzlich hilflos ausgeliefert defensiv und das ist halt schon auch wieder ein Luxus, wenn dann halt auf der anderen Seite so ein offensives Lineup passt.
Ja, ich finde es halt auch, also selbst wenn das nicht alles individuell krasse Verteidiger sind, es ist schon eine sehr, sehr große Schnelligkeit dann irgendwie auf dem Court. Und ich habe immer das Gefühl, sobald sie klein spielen, wird es halt auch defensiv auf eine gewisse Art und Weise hyperaktiv. Und das ist für die Gegner echt schwer, die Kontrolle über den Ball zu behalten. Und dann halt, es passieren dann mehr Turnover, es geht sofort nach vorne. Und das ist halt auch nach kurzer Zeit dann einfach extrem ermüdend für den Gegner, wenn du halt permanent irgendwie dieses Umschaltspiel mit drin haben willst. Deswegen, also ist halt die Frage, ob das noch genauso gut funktioniert, wenn du es über einen größeren Zeitraum hast, aber ich würde es ausprobieren, weil du dann halt, du hast halt einfach deine fünf besten Spieler dann auf dem Court und das, die sind alle deutlich besser als Kevon Looney, deswegen macht's wahrscheinlich auch Sinn und der wird ja trotzdem, also seine, wie du schon gesagt hast, auch seine Minuten trotzdem weiter bekommen.
Und ich meine, er durfte im Laufe der Saison schon relativ viele Minuten abreißen, mehr als ihm lieb war.
Das kann man wohl sagen,
Ist es vielleicht für ihn auch ganz okay, wenn er von der Bank kommt. Wir haben natürlich wieder ein Zeitlimit heute, ne? Ist klar. Weil Mittwoch ist Zeitlimittag.
Aber das Gute ist, die Serien gehen ja alle noch ein bisschen. Das heißt, wenn wir jetzt über manche heute nicht so viel sprechen, dann kommen sie nächstes Mal mehr zum Tragen, würde ich sagen.
Ja. Ganz kurze Frage. Wusstest du, dass Spiel 1, Bucks gegen Bulls, die besten Einschaltquoten hatte seit irgendwie ewigen Zeiten? Habe ich bei Twitter gesehen.
Der Bulls-Spiele.
Ja. Versauen wir doch nicht meinen Take.
Das ist doch jetzt aber kein Wunder.
Nein, ich wollte nur irgendwie zu dieser Serie kommen.
Okay, das ist also Full Disclosure.
Weil du da nichts gesehen hast.
Ich habe davon noch keine Sekunde gesehen, also erzähl einfach. Ich dachte, ich kann meine Aufmerksamkeit nicht überall hin und das ist die eine Serie, wo ich es mir einfach sparen kann.
Aber auch nur, also nicht, weil es dich nicht interessiert, sondern einfach nur, weil du weißt, dass ich dir sowieso mit der permanent auf den Sack gehen werde. Wir haben ja von Voter Fatigue gesprochen. Wie groß ist bei dir der Bulls-Fatigue-Faktor mittlerweile?
So schon
auf einer Skala von 1 bis 10?
Schon
11,5, oder?
23.
Okay, 23. Klasse.
Ich wollte eine Nummer mit Bulls-Bezug nehmen, damit, also um dich gleichzeitig milde zu stimmen.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich sehe es dir nach. War ein hartes Stück Arbeit in Spiel 1. War auf jeden Fall irgendwie auch überraschend, weil die Bulls tatsächlich gut und intensiv verteidigt haben. Sie haben sie haben es wieder hinbekommen, so wie ein bisschen am Anfang der Saison, richtig und mit Nachdruck zu rotieren. Also es war einfach so, es war nicht so dieses, mal schauen und wir lassen uns irgendwie durch entweder einen schnellen Drive oder durch zwei schnelle Pässe irgendwie schlagen und dann hast du irgendwie der Gegner muss gar nicht wahnsinnig viel machen und hat eigentlich schon einen offenen Wurf. Also die Defense war deutlich aggressiver. Die Offense, interessanterweise, wenn man sich die Quoten anschaut, würde man es nicht glauben. Aber die Offense hat teilweise gar nicht so schlechte Würfe kreiert. Also teilweise sah es sogar so aus, als waren die Würfe der Bulls hochwertiger als die der Bucks. Und man hat ja so ein bisschen gegenüberstellen, man kann so ein bisschen über einen Vooch hat man die Saison ja schon öfter gesehen, dass der Wurf jetzt nicht so ganz fällt. Ich glaube, 2 von 10 Dreiern hat er getroffen oder so. Aber sowohl DeRozan als auch Zach LaVine hatten riesige Wurfprobleme. Genauso Holiday und Middleton. Und da habe ich jetzt mir eine Frage gestellt. Also in Anbetracht der Tatsache, dass die Bulls vielleicht die bisschen besseren Würfe hatten, was ist denn wahrscheinlicher? Weil DeRozan hat auch gesagt, wir werden nicht nochmal so schlecht werfen. Ich meine, das ist immer so ein Argument, ja, bei den Gegnern auch nicht und so einfach ist es ja nicht. Aber ist es wahrscheinlicher, dass Middleton und Holiday hochprozentiger treffen oder LaVine und DeRozan? Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen lächerlich. Aber wenn man sich so anschaut, ich meine, Holiday ist immer so ein bisschen streaky, ne? Middleton tendenziell eigentlich ein sicherer Schütze, aber irgendwie, also die Bucks haben die besseren Verteidiger, also gerade Holiday gegen DeRozan, aber irgendwie es war eigentlich so ein Spiel, das die Bulls gewinnen müssen, weil bei den Bucks echt auch nicht viel funktioniert. Giannis war halt extrem gut, Giannis hatte irgendwann Foul Trouble, hätte auch sein 6. Foul kassieren müssen, also es war glaube ich das erste Mal, also over the back Rebound gegen Pat's Foul quasi, wäre ja eine 6. gewesen. Aber da ist halt auch so ein Ding, Billy Donovan hätte da gern auch mal eine Challenge nehmen können. Das ist halt so, also da weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Ich fand sowieso ein bisschen, was mir gefallen hat, dass er Derrick Jones ein paar Minuten gegeben hat, weil der mit seiner Aktivität, glaube ich, also mein körperlich kann die Bulls sowieso nicht mithalten. So, da ich glaube, physisch sind die Bucks einfach stärker, aber er hat halt so ein bisschen, er gibt halt noch so ein bisschen den Flummi Energiehasen-Faktor mit rein, der, glaube ich, eigentlich dem Bulls ganz gut tun kann, der auch so ein bisschen mal so disruptiv sein kann für die Bucks-Offense. Und man hat schon so diese Bucks-Offense, das war schon wieder so ein bisschen so dieses Playoff-Ding, so, wir machen es uns schwerer, als wir es uns machen müssten. So ein bisschen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob sie deswegen nicht so gute Würfe hatten, also weil sie selber sich im Weg standen oder ob es die Bulls waren, die im Weg standen.
Wie gesagt, die Bulls haben es besser gemacht als zuletzt, aber es war schon wieder so ein bisschen, ja, statisch und irgendwie so, wir ziehen unser Ding jetzt nicht so durch, wie wir es normalerweise machen. Also von daher, das ist so, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass das, also ich bin schon gespannt auf Spiel 2 einfach, weil man aus Spiel 1, finde ich, wenige Tendenzen irgendwie rauslesen kann, einfach weil es irgendwie so komisch verlaufen ist. Also einerseits gab es so ein bisschen was Positives mitzunehmen aus Bulls Sicht, fand ich irgendwie, aber trotzdem ist halt immer so, dass Milwaukee kann es eigentlich viel besser. Und dann, wie du sagst, wie viel lag daran, dass die Bulls es einfach besser gemacht haben, wie viel lag einfach daran, dass die Bucks in den Playoffs halt die Bucks sind.
Und dann, ein klassisches Feel-Out-Game.
Ja, also. Genau. Und haben auch irgendwie Offense-Defense-Wechsel am Ende gemacht mit Giannis, mit wem sonst, weil er halt eben diese 5 Fouls hatte. Obwohl es war bis zum Ende eng. Alex Caruso hat auch so eine Phase gehabt, in der er wieder dominiert hat defensiv, einfach weil er irgendwie mal kurz überall war. Was mich auch wieder gestört hat, war, wir haben ja über Pat Williams gegen die Wolves geredet, über die Aggressivität. Jetzt war wieder gar nichts da. Und es ist schon so, wenn er mit DeRozan und LaVine spielt, dass er da irgendwie so gefühlt den nicht auf die Füße treten will und halt einfach so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber da würde ich mir manchmal auch so ein bisschen wünschen vom Coach, dass er ihn mehr antreibt. Also, dass er ihm mehr sagt, mach. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, also gerade in einem Spiel, in dem es bei den anderen beiden nicht so funktioniert und bei Vucevic auch nicht richtig funktioniert, wäre es eine Option. Und klar, erstes Playoff-Spiel und sicherlich auch so eine gewisse, aber fehlt halt sicherlich auch so ein bisschen eine Sicherheit, kann ich mir gut vorstellen. Aber da würde ich mir vom Coach wünschen, dass er sagt, hey, probier's einfach. Egal, wenn es nicht funktioniert, scheißegal. Aber je mehr du machst, desto besser für uns. Weil er kann's. Er kann nicht dominieren, davon gehe ich jetzt nicht aus, das glaube ich nicht. Aber er kann ihnen Dinge eröffnen, wenn er es tut. Und da hoffe ich, dass da in Spiel 2 ein bisschen mehr kommt.
Daumen sind gedrückt. Ich kann tatsächlich in dem Fall noch nicht mehr beitragen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ich habe vor, mir Spiel 2 anzugucken. Ich habe es bisher tatsächlich einfach zeitlich nicht hinbekommen.
Der Traum ist ja, der Traum aller ist ja, dass Spiel 3 dann von Freitag auf Samstag ist, aka The Weekend, und Spiel 4, hoffentlich kein Elimination Game, ist dann am Sonntag 19 Uhr. Also mein Wochenende ist geplant.
Gibt es Live-Tweets, Insta-Analysen, alles Mögliche von dir?
Alles wahrscheinlich. Wie du weißt, unser Insta-Account läuft sowieso auf Hochtouren. Vielleicht wäre das aber der richtige Moment, ihn wieder etwas anzuleiern.
Bin gespannt.
Wir werden sehen. Aber ich halte mein Gesicht ja so ungern in Kameras. Deswegen. Vielleicht bastle ich eine Bulls-Socke oder so.
Du könntest dir auch du könntest dir eine Skimaske aufsetzen. Wie wäre es dann?
Ja, oder soll ich so eine Bulls-Socke nehmen, die dann, also quasi die Playoffs aus Sicht der Bulls-Socke, und der gebe ich dann Namen.
Ja.
Ja. Benny the Sock oder so.
Ja, ja klar, warum nicht?
Wie wäre es? Und analysiert dann.
Ja. Okay. Also das würde ich mir angucken. Lieber als Bulls-Spiele.
Also komm schon.
Ja, komm. Weißt schon.
Ja, okay. Aber das, wir sind da etwas auf der Spur. Und damit... Ja gut, wir müssen jetzt eigentlich, jetzt haben wir die Bulls, jetzt brauchen wir die Celtics, oder? Eigentlich logische Schlussfolgerung. Ja,
da muss ich auch echt dazu sagen, das ist... Ich hatte Sonntagnacht kurz noch überlegt, ob ich mich noch alleine hinsetzen soll, um einen Podcast dazu aufzunehmen, weil das Spiel war irgendwie, als hätte man drei Liter Energy Drink Intos oder so. Das war schon echt krass. Also ich habe mich dann dagegen entschieden, weil hier Leute geschlafen haben und das wahrscheinlich doch ein kleines bisschen ungut gekommen wäre. Aber ja, das war krass. Also muss ich echt sagen, war eins der geileren Playoff-Spiele, die ich bisher gesehen habe. Also mit so vielen dramatischen Wendungen, mit so vielen irgendwie großen Momenten auch, also wo man dachte, okay, das ist jetzt die Entscheidung und dann kam die nächste Entscheidung und dann kam wieder eine Entscheidung und dann boah. Ja. Ne? Also es ging halt so krass hin und her und es war halt auch einfach von Anfang an auf einem echt heftigen Niveau. Also es hat ein paar Minuten gedauert, da dachte ich, okay, die Bucks haben alles richtig gemacht mit dem Taktieren. Weil das hier sollte keine erste Netz. Runde sein.
Nee. Ach nee, Bucks, sorry.
Ja, ja,
Bucks.
Sorry. Ja, 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 ja. Die haben alles richtig gemacht, weil das hier sollte kein Erstrunden-Matchup sein. Das sind wahrscheinlich zwei der fünf besten Teams, die es momentan gibt. Und eins davon fliegt halt raus nach der ersten Runde. Und insofern, manchmal macht Taktieren wahrscheinlich doch Sinn. Also, ja, aber das war krass. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war irgendwie, das Spiel war zu viel. Du hast es auch gesehen, oder?
Ja, ich kann anfangen mit so einer kleinen persönlichen Tragödie, weil ich habe, wie gesagt, ich war ja campen und ich hatte so mobiles Internet und habe mir das Spiel angeschaut und fand es, wie du, auch sehr geil. Und dann gab es ja nach Kyries Dreier zur Führung, kurz vor Schluss, gab es ja diese Auszeit, ne? Und dann war irgendwie beim League Pass war so ein Standbild oder im Halben, im Würfel war so ein Standbild. Da haben wir keine Gedanken gemacht, okay, geht dann am Stampel, geht das ja weiter, haben wir ganz kurz irgendwas anderes gemacht und so. Okay, jetzt dauert es aber irgendwie lang. Pass auf, dann war mein Datenvolumen aufgebraucht. Just dann, mit meinem mobilen Internet, das ich so dabei hatte, dann habe ich am Handy geschaut und habe gerade noch so Jason Tatum in Zeitlupe weglaufen sehen nach seinem Game Winner.
Okay.
Das war quasi mein Szenario. Also ja, ne? Das, zum Glück war das Spiel vorher nicht langweilig, weil ich habe genug Positives gesehen, aber das war schon ein bisschen schade. Also so ein Spiel dann quasi mit dem Buzzerbeater entschieden, also die Entscheidung zu sehen oder dann eben nicht zu sehen, war schon ein bisschen hart. Aber ja, es war schon, ja, wie du sagst, es war schon einfach richtig, es war halt so Playoff-Basketball, wie man ihn sich halt wünscht. Also klar, es war hart, es gab teilweise viele Fouls, aber es war witzig, weil ich hatte teilweise mal kurz zwischendrin, dachte ich mir, okay, krass, also Brooklyn kann ja nichts stoppen, was Boston macht. Also es war ja wirklich so und also einfach nur defensiv so wenig und dann auf einmal, wie gesagt, gab es die nächste Wendung und sie haben sich ja halt trotzdem irgendwie rangerobbt und sie haben es ja halt trotzdem irgendwie geschafft. Erste Halbzeit KD gar nichts zusammenbekommen. Kyrie, ich finde es bei Kyrie immer geil, weil er teilweise, es gibt so Phasen in so Spielen, da sieht er aus wie der beste Offensivspieler aller Zeiten.
Ja.
Da funktioniert wirklich alles, egal was er macht. Und dann immer noch mit der entscheidenden Prise Flair dazu natürlich.
Ja, also in Sachen Basketball-Scoring-Skills ist der ja Top 10 All-Time oder was auch immer. Also ich weiß gar nicht, wo man ihn da einordnen soll. Aber es ist echt unfassbar, wie begabt er ist und was der teilweise machen kann. Und auch also dieses vierte Viertel, ich fand es auch dadurch, dass es halt irgendwie noch diesen freundschaftlichen Aspekt mit den Fans gab. Es hat alles irgendwie einfach noch krasser gemacht. Und also wenn sie mit dem Sieg wegspaziert wären, dann wäre es halt auch einfach so die epische Kyrie-Leistung fast auf Augenhöhe mit Spiel 7, mit dem Wurf damals gewesen. Einfach weil es irgendwie so, irgendwie hatte dieses Spiel einfach alles, warum Kyrie ein besonderer Spieler ist.
Ja. Inklusive mehrere Mittelfinger.
Mehrere Mittel und auch kreativer Gesten, also so mit dem hinterm Kopf und so.
Ja, und dann so ein bisschen den... Ja. Ich finde eigentlich, ich meine, er hat eine Geldstrafe bekommen, wenn wir sagen, ja, so beschimpfen ist nicht, aber ich finde eigentlich, er hat auch das mit der nötigen Prise Flair gelöst.
Ja, absolut. Ich finde auch das mit dem Beschimpfen, das ist irgendwie, das ist nicht so schlimm, wie das dann immer getan wird. wenn ein Spieler auch mal was zurückmacht, weil die kriegen ja auch relativ viel ab. Und also mittlerweile siehst du das halt natürlich immer. Ohne,
ich glaube, die Millionen, die müssen es auch
Das stimmt. Ich glaube, alle anderen haben das wahrscheinlich früher auch gemacht, außer Michael Jordan, weil Michael Jordan war ein perfekter Mensch. Wenn der überhaupt mal was zurückgesagt hat, dann war das witty. Oder interessant, wie Sie das sehen. Vielleicht kann ich Sie mal auf einen Kaffee einladen und wir sprechen drüber. So, vielleicht hat er das mal gemacht.
Koffeinfrei.
Koffeinfrei.
Maximal. Ja. Er hat eigentlich einfach weitergemacht und er hat sein Spiel für sich sprechen lassen.
Ja. Nee, aber also das mit den, okay, wenn er das so zelebriert mit den Gesten von mir aus, dann gibt es halt eine Geldstrafe, aber so schlimm finde ich das irgendwie nicht.
Nee, finde ich auch nicht.
Was ich bei Carrie immer ein bisschen wirr finde, also jetzt abgesehen von anderen wirren Sachen, aber so in seiner persönlichen Rivalität mit Boston ist, wenn er jetzt so rückwirkend so tut, als könnten die Leute das ja jetzt auch einfach mal alles abhaken, weil wir hatten ja auch schöne Zeiten zusammen, so nach dem Motto, weil das war halt nicht wirklich der Fall. Und
am Anfang schon.
Ja, ein paar Wochen waren echt nice. Nee, aber
ja, immerhin.
Das war, also, es ist halt schon alles auf eine relativ spezielle Art und Weise gelaufen. Deswegen, dass er da ein großer Rivale ist, das ist doch, also das ist ja irgendwie logisch, finde ich aber auch nicht so schlimm. Kommt halt immer drauf an, mit welcher Tonalität dann. Aber wenn Leute sagen, Kyrie sagst von mir aus, warum nicht? Dann sagt dann, shut your mouth, ne? Und wirft Dreier rein und gewinnt das Spiel halt und gut ist. Also davon lebt es ja irgendwie auch so ein bisschen, von diesen Emotionen. Wenn dann natürlich reihenweise Grenzen überschritten werden, ist es wieder Mist. Müssen wir auch nicht drüber reden, dass es da genug Leute gibt, die sicherlich auch über die Stränge schlagen. Aber dass es grundsätzlich eine gesunde Abneigung gibt, das finde ich voll okay.
KD hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht. So, es war halt auch Liebe im Spiel und es ist halt auch so ein bisschen enttäuschte Liebe dann.
Ja, das ist schon, so wie er das formuliert hat, das ist halt echt so, als wäre das irgendwie so eine Trennung nach einer 10-jährigen Beziehung gewesen. Ja, wir haben Kinder zusammen. Nee, es waren irgendwie 2 Jahre und es war, also eins davon war absolut zum Kotzen. So, also so, ja, ganz so schön war es auch nicht. Aber
manche Beziehungen werden schnell toxisch, aber es war zumindest am Anfang, es begann mit Liebe und endete im Streit.
Sagen wir so.
Und dann läuft man sich halt über den Weg und ist sich immer noch nicht ganz, Moment, grün.
Ja.
Entschuldigung. Ja, zurück zum Sport. Kevin Durant, erste Halbzeit, 2 von 10?
Kommt hin. Ich weiß es nicht auswendig, aber 2 von 10
kommt, glaube ich. Ja, ich auch nicht. Boxscore steht bei mir selten in den Aufschrieben. Aber ich muss sagen, also die Defense der Celtics gegen Durant war schon krass. Also wie sie ihm, also klar, One-on-One sowieso, aber wie sie dann einfach so mal ganz plötzlich irgendwie eine Hilfe schicken, die dann kurz presst oder ihn trappt und wie sie danach dann so rotieren, also gar nicht mal, also wie sie danach wieder zurückrotieren, dass die Defense eigentlich, also als wäre nichts gewesen sozusagen für die Defense in gewissen Situationen, fand ich schon krass. Also das ist schon, das siehst du nicht so oft. Also gerade zum Beispiel, wenn Horford dann irgendwie hochkommt oder sowas, also halt als Big.
Horford hat ein sensationelles Spiel gemacht.
Ja, auch oft, also das war genau so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, Al Horford kocht gerade die Nets ab, quasi offensiv, in Phasen. Und, aber das finde ich, also dass man Durant so arbeiten kann und auch so aus dem Konzept bringen kann, nicht weil man den perfekten Verteidiger für ihn nur hat, also wie gesagt, sie haben gute Verteidiger für ihn, aber halt auch als Team, das war ja auch so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ob halt dieses ISO-Scoring irgendwie so ein bisschen ein Ding für ihn ist, oder ein Ding vielleicht ist, was die Celtics-Defense so ein bisschen, ob es neutralisiert, also in Anführungszeichen neutralisieren kann, natürlich nicht komplett, aber die Team-Defense so ein bisschen rausnimmt. Im Gegenteil, also das fand ich äußerst beeindruckend.
Ja, ich fand also gerade auch wie häufig dann irgendwie, wenn man wusste, okay, jetzt kommt so klassischerweise der Pull-up-Jumper, das ist so sein Bewegungsablauf, wie er jetzt hochsteigt, da kam halt irgendwie einfach noch eine Hand von irgendwo, meistens nicht von seinem primären Verteidiger, sondern irgendwo von der Seite und jemand hat halt irgendwie doch noch eine Hand dazwischen gekriegt und ihn einfach irgendwie immer wieder aus dem Konzept und aus der Balance gebracht. Also auch nach dem Switch, Grant Williams hat ihn, glaube ich, 2-mal gestrippt, wo halt KD hochgeht und wo halt normalerweise, das funktioniert ja immer. In dem Spiel hat es halt einfach mehrfach nicht funktioniert. Ich meine, dass dann Tatum ihn am Ende auch noch bei seinem Jumper blockt, das sieht man auch nicht so oft. Tatum auch mit, also mit monströsem Spiel. Aber sie haben es echt sehr gut geschafft. Also ich finde, man hat da auch so ein bisschen gemerkt, dass halt Ime Udoka vor nicht allzu langer Zeit noch bei den Nets als Assistant Coach unterwegs war und halt irgendwie dadurch vielleicht nochmal den einen oder anderen Ansatz mehr hatte, was man probieren kann. Ich meine, wir wissen auch, dass wahrscheinlich im nächsten Spiel KD 40 Punkte macht. Also, weil den kannst du damit nicht ewig irgendwie bearbeiten. Aber es hat halt in dem Spiel einfach überragend funktioniert. Und auch, also, ich habe nicht so viele Durant-Playoff-Spiele in den letzten Jahren gesehen, wo man das Gefühl hatte, da weiß ein Gegner eigentlich wirklich genau, was man machen muss gegen ihn. Und es ist für ihn so, dass er überhastet wirkt und dass er überrascht wird in vielen Situationen. Und das war da halt einfach so. Deswegen viele Turnover. Ich glaube, offiziell wurde er zwei- oder dreimal geblockt, wobei das ja bei diesen Strips dann sowieso immer Auslegungssache ist, ob du das jetzt als Steal wertest oder als Block. Aber da gab es ja echt mehrere Szenen, dazu fiel auch der Wurf nicht. Also das war schon extrem gut. Ich meine, aus Celtics Sicht habe ich natürlich Schiss vor seiner Antwort, weil die wird wütend und grässlich sein, aber so ist das halt mit einem der besten Spieler. Und also viel mehr kannst du dir nicht wünschen. Es wäre natürlich dadurch besonders bitter gewesen, wenn sie es am Ende nicht gewonnen hätten, aber sie haben es ja gewonnen, weil KD und Kyrie beide pennen in der letzten Sekunde. Das war natürlich ein Traum. Ja,
also vor allem KD war schon, also dass man ihn so beim Ball-Watching erwischt, so auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß, nicht auf dem kalten Fuß, kalt erwischt oder auf dem falschen Fuß. Dass man, wie oft ich eigentlich solche Sprichwörter durcheinander bringe, ist schon irgendwie auch. Sollte mir zu denken geben. Aber gut.
Ja, man war über die letzten Jahre ja nicht so oft in Kneipen. Vielleicht muss es einfach wieder mehr machen und dann haut es wieder besser hin.
Das stimmt. Das fehlt einfach so ein bisschen.
Ich finde, nach
dieser Aufnahme. direkt mal arbeiten. Wie KD auch dann arbeiten, weil das ist ja so ein Ding, ne? KD ist ja als Basketball-Nerd eigentlich bekannt, der sich sicherlich dieses Spiel 80 Mal anschauen wird und sich genau überlegen wird, wie sein Konter aussehen kann.
Ja, und ich meine, In der Situation, man weiß ja, bei den Nets hätte es halt nicht ein Play gegeben, sondern es hätte jemanden gegeben, der aus Isolation irgendwas macht.
Ja.
In dem Fall war es Ball-Movement, das einen komplett offenen Layup ergeben hat. Also es war ja wirklich so nicht zu erwarten. Also vor ein paar Monaten hätte erst Brown versucht, den Wurf zu nehmen. Dann hätte Smart versucht, den Wurf zu nehmen. Und der Ball wäre nie bei Tatum angekommen. Ja. Oder er hätte ihn von Anfang an gehabt und hätte einen schwierigen Stepback-Dreier über vier Verteidiger versucht zu nehmen. Den er vielleicht auch getroffen hätte, aber vielleicht auch nicht. Aber stattdessen wurde halt einfach der Ball bewegt, bis man den perfekten Wurf gefunden hat. Und es war halt einfach ein richtig guter, dynamischer Cut, mit dem niemand gerechnet hat. Bei den Nets nicht. Und Tatum hat ja auch gesagt, dass er nicht damit gerechnet hätte, dass Smart ihm den Ball gibt, weil er dachte, der wirft. Aber Smart hätte sonst halt sogar auch noch den Pass zu Horford offen gehabt. Und dann gab es halt eine noch bessere Option. Also da kam schon irgendwie sehr viel zusammen bei diesem letzten Play. War schon echt irgendwie bemerkenswert.
Da frage ich mich, kannst du das, also du hast es schon gesagt, also dass Tatum auch nicht mit dem Pass gerechnet hat, sagt er schon aus, dass es nicht so aufgemalt war, dieses Play. Aber
es war gar keins aufgemalt. Es war einfach Read and React. Das war perfekt.
Das gibst du quasi. Und das finde ich, das ist schon gerade, also da auch wieder Ime Udoka, was er diesem Team halt so mitgegeben hat, ist schon, ich sag's nochmal, beeindruckend.
Total.
Einfach ein Team, das eigentlich, du hast es ja oft genug gesagt, eigentlich, das nie dafür stand, wirklich so, also, oder das eher dafür stand, so ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen. Dem dann.
Das offensiv so, ein bisschen blöd war, wie man bei euch sagt.
genau. Dem dann so, also ein Vertrauen ineinander mitzugeben, aber halt auch so, also alles zu öffnen, zu sagen, hey, also lasst das Spiel auf euch zukommen und schaut, was im Read and React, wie du sagst, ist schon echt eine wahnsinnige Coaching-Leistung.
Ja. Und du erlaubst es halt auch einfach dem Gegner nicht, die Defense zu sortieren, du erlaubst es nicht, noch einen Verteidiger irgendwie reinzubringen, sondern man muss halt. Also die Defense muss auch in dem Moment dann halt einfach versuchen, auf alles zu reagieren. Und haben sie offensichtlich bei versagt. Also zwei Leute haben sich bewegt von den Nets. Die hat Smart beide per Pumpfake aussteigen lassen. Alle anderen standen und haben halt zugeguckt. Ja. Und dann ist halt passiert.
Ha. Also ja.
Das war schon schön. Ich freue mich sehr auf Spiel 2. Das ist ja heute Nacht. Dafür werde ich, obwohl ich nicht muss, werde ich wahrscheinlich sogar nachts aufstehen. Ich glaube, das muss ich mir angucken, weil wenn die Serie auf dem hohen Niveau bleibt, dann wird das ein Epos, sage ich dir.
Ich bin mir sicher. Ich glaube, wahrscheinlich muss ich irgendwie morgen im Laufe des Tages reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es heute Nacht packe, aber.
Dann kommen wir noch mal kurz weil wegen Zeitlimit. Ich möchte noch etwas loswerden und wie gesagt, die anderen Serien handeln wir noch mal mehr ab. Aber kurz zu Mavs Jazz.
Ja.
Ich bin bereit, die Jazz einfach abzuhaken. Deswegen hoffe ich sehr, dass Luca zurückkommt und Team S diese Serie einfach gewinnen. Und das ist in diesem Fall nicht wegen meiner oft zitierten Jazz-Antipathie, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie sie immer gemacht wird. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsmannschaft, aber was soll's. Sondern
das drumherum passt ja nicht so.
Ich finde die Dynamik von diesem Team fürchterlich. Ich finde auch das Reden darüber geht mir irgendwie mittlerweile total auf die Nerven, weil seit Jahren müssen wir relativieren. Nein, Gobert ist nicht schuld für an den defensiven Problemen. Das liegt eigentlich mehr an den anderen. Das muss man immer wieder neu erklären. Nein, Gobert ist offensiv nicht so gut. Und nein, Donovan Mitchell hat absolut keine Lust, ihm jemals den Ball zu geben. So haben wir alles geklärt. Ja, wir sehen in jedem Spiel einerseits, wie Mitchell alles versucht, damit der Gobert nicht den Ball gibt. Man sieht dann, wie Gobert sich tierisch darüber aufregt, wenn ihm jemand den Ball nicht gibt. Man hat immer diese komische, kaputte Dynamik zwischen denen. Es ist dann immer gibt es so diese passiv-aggressiven oder manchmal auch einfach aktiv-aggressiven Pressekonferenzen, die beide dann geben. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe langsam genug Zeit damit verbracht. Und irgendwie dieser Kern wird nicht, die werden ihre Probleme nicht lösen, weil sie halt auch nicht strukturell angehen. Also Donovan Mitchell, der zu den explosivsten, athletischsten Guards der Liga gehört, an dem läuft, rennt permanent ein Brunson vorbei und wir müssen da trotzdem darüber reden, oh, Gobert gegen Smallball, das funktioniert nicht. So, das ist doch langweilig, ich habe da keine Lust, schon wieder drüber zu reden. Es funktioniert nicht, wenn deine Point-of-Attack-Defense halt einfach stinkt. Und das Thema haben wir halt immer wieder und das hat sich in dieser Saison nicht geändert. Vielleicht ändert sich zur nächsten Saison, vielleicht wird auch dieser Kern gesprengt und jeder kann halt irgendwie sein eigenes Ding machen. Also ich würde Gobert gerne in einem Team sehen, wo er wenigstens zwei gute Flügelverteidiger hat. Vielleicht sogar drei, vielleicht sogar vier. Mal gucken, weil man will ja auch nicht zu wild werden. Aber stell dir beispielsweise vor, bei der Mavs-Defense, die jetzt haben, und du hast statt Dwight Powell, hast du Rudy Gobert. Dann, ich glaube, das würde besser funktionieren, sagen wir mal so.
Stell dir mal vor, du hast Alex Caruso, Lonzo Ball und dahinter Rudy Gobert. Ja. Stell dir das mal vor.
Free Rudy.
Da sind wir in den 90ern.
Rudy Liberté.
Oui.
Ja, genau. Irgendwo ja, hin. Ja. Mir reicht's.
Schöner Rant.
Ja, ich muss es einfach mal loswerden. Also irgendwie, ich gucke mir so diese Spiele an und das ist ja, also das Witzige ist ja, ich finde keinen, der da rumläuft, irgendwie individuell blöd. Ich finde einfach nur die Dynamik, die sie miteinander haben, die nervt. Und irgendwie macht es einfach nicht mehr so wirklich Spaß, dazu zu sehen. Selbst wenn es teilweise so Spiele gibt, wo dann halt die Dreier fällt oder wo Mitchell halt individuell ausrastet, da gibt es ja genug Spiele von. Mhm. Und das ist natürlich auch sehenswert. Aber irgendwie dieses Konzept dieses Teams, irgendwie, das überzeugt mich alles nicht. Und ja, ich habe es oft genug gesehen und oft genug darüber geredet. Und immer wieder, man macht halt immer wieder dieselben Argumente. Das finde ich halt auch irgendwie nervig daran. Braucht mal wieder was Neues, Utah.
Ja, das stimmt. Also ich meine, du hast ja schon mal gesagt, Trader Danny und so, es hat da jetzt was zu sagen und vielleicht geht's den Kollegen in Salt Lake City ähnlich, dass man sagt im Sommer, okay, wir machen es jetzt noch. Also ich bin überrascht, weil gut, Conley ist natürlich viel verletzt gewesen, weil ich dachte, dass das vielleicht Point of Attack defense-mäßig vielleicht ein bisschen besser sei. Also er kam damals, aber ja, ich muss sagen, ich habe von der Serie einfach bis jetzt auch sehr, sehr wenig gesehen. Spiel 1 so ein bisschen nebenher laufen gehabt und Spiel 2 gar nicht gesehen. Ich finde auch ohne Luca ist es sowieso alles nur bedingt. Also, Shoutout Jalen Brunson, Shoutout Maxi Kleber natürlich.
Sowas von.
Aber trotzdem, also ist keine Ahnung, ich finde es irgendwie dann schwer zu packen. Und wie du sagst, ja, Jazz ist halt, ja, wir reden schon seit Jahren so um das gleiche Ding rum. Also, wir sind jetzt zumindest haben wir jetzt mal nicht mehr so das Narrativ, ja, gut, die Regular Season war mega gut, jetzt müssen sie es im Playoff beweisen. Ja, diesmal werden sie es beweisen. Das haben wir zumindest nicht, weil die Regular Season nicht so gut war.
Ja.
Weißt du, zumindest es ändert sich schon. Wir sind, die Dynamik stimmt. Aber ja.
Und wenn Luca nicht fit wird, dann sehen wir sie trotzdem vielleicht noch eine zweite Runde.
Ja, es ist möglich.
Und dann platzt der Knoten bestimmt. Dann gehen Gobert und Mitchell sogar mal zusammen Mittagessen.
Warte mal ab, am Ende passiert wirklich genau das.
Sie werden Meister.
Was machen wir dann? Was genau machen wir dann?
Dann haben wir ja was Neues zu erzählen, weil dann muss ja irgendwas passiert sein.
Dann haben sie vielleicht nicht nur am selben Tisch gegessen, sondern sich dann währenddessen auch mal unterhalten.
Vielleicht haben sie sich sogar gegenseitig kosten lassen. Wobei, bei Gobert mit das ist mittlerweile wegen Corona.
Haben sie auch ganz, ich sage jetzt kurz, bei The Athletic, bei der NBA, haben sie auch gemeint, ja, wahrscheinlich Rudy Gobert ist wahrscheinlich dann sitzt dann am Tisch irgendwie auch im Schwärzigen, ganz, Gib mir den Ball. Ah, ja, das ist immer dieser gleiche Fraß und sowas. Zu Hause bin ich Besseres gewöhnt und dann ist dann auch so ein bisschen die ganze Zeit am
Schicksal. Meinst du, ein bisschen wie Nackte Kanone 33, ein Drittel, wo er im Knast sitzt und sich darüber beschwert, dass der Wein nur Zimmertemperatur hat?
So in die Richtung. So in die Richtung wahrscheinlich. War auf jeden Fall eine sehr amüsante Folge. Aber ja. Ja. Gut, dann damit, ja, Zeitlimit erreicht. Wir sind eigentlich durch. Wie gesagt, ich bin ganz froh, die Serie habe ich nicht gesehen. Meine Freddy Krueger-Serie mussten wir heute auch nicht groß besprechen. Ganz kurz dazu, weil ich reingeguckt habe, ich finde schon krass, wie viele unterschiedliche Looks die Heat Trae Young bieten können. Und, was ich krass finde, dass PJ Tucker mit, keine Ahnung, wie viel Minuten auf dem Buckel mit bald 48 Jahren gegen Trae Young verteidigt und es auch noch gut macht. Das finde ich schon krass.
Ja.
Also, was die Dynamik hat. Also da, Shoutout PJ Tucker. Nicht, dass man uns vorwerfen könnte, dass die Heat zu kurz kommen, weil, ne?
Wir haben ja gegen Bam gehetzt. Ja, wir reden die Tage auf jeden Fall nochmal über die Heat und wir reden auch über Suns Pelicans, Shoutout Brandon Ingram Get Well Soon, Devin Booker und überhaupt.
Ja, hat er auch eine solide erste Hälfte, muss man sagen, Devin Booker, bevor er da raus ist. Ja, gut. Damit sind wir am Ende und bedanken uns natürlich wie jede Woche für. Ne, weißt du, was wir auch vergessen
haben? Über Memphis, Minnesota reden wir auch noch, ja. Das machen wir. Die Zeit ist limitiert, es tut mir leid, aber wir kriegen das hin.
Wir kriegen das noch hin. Shoutout Xavier Tillman. Spiel 2. Guter Mann.
Franz Xaver.
Und Shoutout natürlich Anthony Edwards. Wir haben echt Chris Wurst verplant. Gut, es passiert manchmal.
Zeitlimit nicht, es ist halt einfach Zeitlimit.
Aber wir hätten es ja früher reinnehmen können.
Ja.
Weißt du? Haben wir nicht. Ist so. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir müssen weiter. Wenn ihr uns öfter hören wollt und noch nicht wisst, wie, wo, wann, immer mittwochs, klar. Wie und wo, abonnieren. Bei Apple Podcasts hinterlasst uns da auch sehr, sehr gern eine Rezension. Bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Schreibt uns auch gern an. Wie gesagt, Instagram, Benny the Sock ist auf dem Weg. Und schaut auch bei Patreon vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.